Mann, ist die Folge heute voll, und zwar voll mit ganz viel GA4 und Check-in, Markus. Ne? Wir haben bei viel über GA4 geredet, sehr viel.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich News-Folge nennen dürfen. Wir machen das jetzt einfach aus historischen Gründen, aber der News-Block ist sehr, sehr kurz. Lasst euch überraschen.
Ja, bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 113. Folge deines Lieblings-Analytics-Podcasts Beyond Page Views. Mein Name ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt
Markus Beersch, und der muss gerade ein bisschen grinsen, weil du wolltest fast sagen, deinem Lieblings-Podcast, oder?
Hast dich gerade ist sowieso Lieblings-Podcast. Das, ja, das ist tatsächlich so. Dass du überhaupt aufpassen kannst jetzt, dass du noch fit bist zum Aufpassen. Du hast wieder mal die Nacht durchgemacht, ne? Du hast doch den jungen Leuten, die Nächte durchfeiern, durchmachen. Oder?
Ja, lache ich drüber, genau. Ja, es war Football und ich habe heute Geburtstag, insofern
genau.
Habe ich das gegönnt.
Hast du reingefeiert? Bis morgens um 7 oder bis wann ging Football?
Morgens um 6, also halb 6 ging das Spiel, und dann, es hätte länger dauern können, stand auf der Kippe. Overtime war möglich.
Okay, was auch immer Overtime ist, ich habe von diesem,
Das ist die Nachspielzeit dann.
Achso, okay.
Wenn Verlängerung ist beim Fußball.
Okay. Auch Fußball ist auch nicht so mein Ding, aber von daher, genau. Ja.
Aber es gibt kein Elfmeterschießen, das heißt, es gibt tatsächlich ein Unentschieden, aber im Zweifelsfall erst nach einer Overtime.
Okay, schön, dass du es trotzdem geschafft hast. Zu unserem Podcast diesen Monat.
Jawollo.
Relativ spät im Monat, aber wir haben wieder schöne Sachen gesammelt. Erstmal Housekeeping. Wir haben einen Kommentar.
Genau, ich war mal einen Kommentar. Ich habe gesagt, wenn der Tom Kommentare schreibt, sind das ab jetzt Kommentare. Und er hat uns sinnvollerweise darauf hingewiesen, dass ja das Matomo-Camp stattfindet. Wir haben da auch, glaube ich, mal ganz kurz drüber geredet, aber es war nie in unseren Veranstaltungshinweisen. Und nun ist es schon fast soweit.
Ist das aber jetzt am Wochenende?
Wir werden gleich nochmal drauf hinweisen. Matomo-Camp findet halt nächsten Monat statt. Ich habe es auch aufgeschrieben, finde es noch gerade nicht. Ach so, genau, da. Ist am 9. und 10. November. Mhm. Und seit letzter Woche oder so ist jetzt tatsächlich auch mal das Programm von diesem Jahr online. Ich hatte nämlich drauf geguckt und war ein bisschen verwirrt, aber es war noch das Programm vom letzten Jahr. Das passiert mir ja regelmäßig.
auch schon mit dem SEO-Day.
Genau, auch schon beim SEO-Day. Aber jetzt hier das aktuelle Programm, guckt drauf. Es sind auch ein paar Vorträge in Deutsch dabei. Für die meisten sollte es aber eh keine Hürde sein.
Ja.
Gut, haben wir das auch schon. Und ich glaube, das war das Housekeeping, oder? Haben wir das Haus zu Ende?
Du hast doch den Measures noch reingepackt.
Ja, ich habe den Measures damit noch mal reingepackt, so ein bisschen zur Entschuldigung. Wir haben, glaube ich, erst in der letzten Sendung, in der letzten Liste, in der letzten Newsliste, haben wir überhaupt mitgeteilt, dass es den gibt, dass der stattfindet. Das war ein bisschen spät, glaube ich, ja. Ich konnte aus Gründen nicht, aber du warst dabei, oder verlässt du dich auf deine Aufzeichnungen?
Ich schaue live selten die Sachen. Ich verlasse mich tatsächlich auf die Aufzeichnungen. Weil du hast ja natürlich gefragt, ob ich reinkomme, und so, hat es ja probiert, hat ja funktioniert.
Ja,
aber tatsächlich,
genau.
Ich, wie jedes Jahr, kaufe ich die Aufzeichnungen. Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, mit vielen, vielen Dingen.
Ja. Die kosten auch nur ein Apfel und ein Ei, oder?
Das 150, glaube ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube jetzt 200 oder so, aber kannst mal schnell parallel nachschauen. Während ich kurz erzähle, dass sie ein neues Feature drin haben, oder vielleicht auch nicht neu, vielleicht ist es mir noch nicht neu aufgefallen. Wer öfter mal zuhört, weiß ja, dass ich ungern Videos gucke, die dauern immer so lange, und kann immer nichts anderes bei tun. Deshalb wandle ich mir schon selber immer ganz oft Sachen, die es als YouTube-Videos gibt, selber in sozusagen meinen eigenen Podcast um, dass ich das hören kann. Und die Tonspur gibt es beim Measure Summit direkt auf der Seite, beim Video dabei.
Ja, das ist praktisch.
Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Gerade für mich, dann erspare ich mir einen Schritt und muss das nur noch sozusagen in meinen eigenen Podcast reinschieben. Der ja dann auf meinem Gerät, um das dann zu hören. Ja. Darum vielen Dank für die Tonspur vom Measure Summit. Freue mich schon drauf. Gab ja viel GA4, extrem viel GA4.
Ja, aber du hast ja auch in der Regel, das ist ja so ein bisschen, was man blind kaufen kann, ne? Allein schon wegen der Namen der Sprecher ist da Qualität ja so ein bisschen vorgeplant.
Ja, das sowieso. Und das Schöne ist, ich mit meinem Ticket, ich glaube, ich habe jetzt jedes Jahr irgendwie gekauft oder so, ich habe auch auf alle alten Sachen Zugriff, schaue mir nie an, aber fand ich auch ganz nett, dass man sozusagen dauerhaft einen Zugriff dann hat und nicht irgendwie, dass dann weg ist. Okay, das war auch schon das Housekeeping, würde ich sagen.
Jo, genug gelobt. Lass uns meckern. Fangen wir an mit dem Ding, 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 Check-in.
Genau, Consent Mode war wieder Thema auf LinkedIn, wo jemand so toll geschwärmt davon hat und dass das so toll ist und wir beide haben ja da eine ganz klare Meinung zum Consent Mode und dann stand aber in diesem LinkedIn-Beitrag, dass Google sagt, das wäre DSGVO-konform oder in einem Blogbeitrag dazu war und so und habe ich gefragt, hey, wirklich? Und nee, natürlich nicht. Aber ich finde, Google versucht das immer so darzustellen, als wäre es tatsächlich DSGVO-konform, aber eine feste Aussage machen sie ja natürlich nie, können sie auch nicht.
Nee, also das können ja viele nicht. Also ich meine, viele machen das, die sagen das einfach und dann, wenn man das hinterfragt, gibt es da eben auch vielleicht irgendwie mehr als nur eine Meinung. Aber ich glaube, der Consent-Mode ist einfach, also selten hat Google ein Produkt so gut verkauft wie den Consent-Mode. Ne? Es ist wirklich vom Wording her, da hat wirklich jemand dran gefeilt, da hat man wahrscheinlich auch nicht Englisches einfach mal ins Deutsche übersetzt, sondern hat man sich gedacht, boah, Europa hat das Problem, also machen wir hier auch wirklich mal, setzen wir mal einen Native Speaker dran, der Leute verarschen kann, weil da stehen ja wirklich dann sehr vernünftige und ja auch nicht falsche Dinge, ne? Dann steht dann was von irgendwie privacy-friendly Manner und Tritratrula, da immer so ein Rumgewäsche, aber dass da wirklich drin steht, DSGVO-konform, hätte mich auch gewundert. Und selbst wenn es drin steht, dann steht da ja auch nicht drin, TTDSG-konform und alles andere konform und du kannst es ruhig einsetzen, das steht nirgendwo.
Nein. Genau, ja. Aber viele glauben das halt, wenn sie so ein bisschen gebrainwashed wurden von Google und tragen das dann weiter und ich glaube, dadurch kommt dieser Eindruck, dass die das dann sagen, auch überall.
Genau, es wird einfach gut verkauft, aber wie gesagt, unsere Meinung ist hier kein Geheimnis mehr, wir halten es für nicht nutzbar.
Aber
was nicht heißt, dass es nicht nützlich sein kann. Ne? So. Ich bin jetzt letztens gefragt worden, ja, was hast du denn so festgestellt, du hackst immer drauf rum, so wie viel Prozent mehr oder weniger hat man denn, wenn man es nutzt oder nicht nutzt? Ne, das ist für mich eine Blackbox, weil ich es ja nicht nutze, also habe ich keine Zahlen dazu.
Hm. Ja.
Wenn ihr solche Zahlen habt, wir haben den Consent-Mode abgeschaltet und seitdem fehlen uns 33% der Conversions oder so, dann wäre das mal eine interessante Geschichte. Google selber sagt, Consent-Mode gibt dir bis zu 50% der durch fehlenden Consent, nicht gemessenen Conversions durch die Modellierung wieder zurück. Das ist eine harte Zahl, die Google selber auch raustut. Mhm. Ne? Plus 50% von diesen, oder plus 50% mehr Conversions, ja, das wäre Blödsinn. Also 50% von den verlorenen Conversions werden zurückmodelliert. So habe ich diese Folie auch verstanden zumindest.
Ja, und welchen Effekt habe ich dann sozusagen auf mein Marketingbudget? Ist das dann besser eingesetzt? Kann ich das besser steuern? Um wie viel Prozent, also wie viel Geld spare ich denn dadurch?
42.
Okay,
so.
Gut, cool.
Also, ne,
okay.
Das sind alles so Zahlen, die habe ich einfach nicht für dich, ne, weil ich das auch nur von Folien kenne.
Ja.
Vielleicht also aber interessant kurz, zu erwähnen in dem Zusammenhang, auch wenn es gar kein Consent-Mode-Frage ist. Enhanced Conversions werden ja in diesem Zusammenhang auch immer genannt. Ne? Mhm. So, sende einfach hier ein bisschen PII hin und her, das wird schön gehasht und so.
Bisschen E-Mails und so, ist
genau.
Super.
Und ich sag mal, das ist ja bei Meta, ist das ja das Beste seit geschnitten Brot und bei TikTok ist das die geilste Erfindung seit des Rats und so und da wird das alles irgendwie mal genutzt, serverseitig. Aber diese Enhanced Conversions von Google, da gibt's nämlich auch eine Folie zu, die ich irgendwo mal mitgeschnitten habe und da sind es nämlich nicht plus 50% Conversions oder sonst was. Du hast, wenn du es einsetzt, 5% mehr gemessene Search Conversions und 17% mehr YouTube Conversions. Das sind harte Zahlen. Wenn ich aber zum Beispiel keine YouTube-Kampagnen habe und das Placement nicht nutze, ne, dann sind diese 17% für mich schon mal kein Argument mehr. Und für 5% mehr Conversions, die ich messen kann, nachher von allen Leuten irgendwie die gehashten E-Mail-Adressen hin und her zu schicken, das muss mir halt schmecken.
Ja.
Aber da weiß man schon mal wenigstens, was kriegt man denn dafür? Ne? Lasse ich mich auf den Consent-Mode ein, kriege ich wahrscheinlich 50% meiner verlorenen Conversions zurück. Das klingt verlockend. Schicke ich gehashte E-Mail-Adressen hin und her, kriege ich vielleicht 5% mehr Conversions im Schnitt. Klingt gar nicht so verlockend, finde ich.
Nee. Für den Aufwand.
Ja. So.
Das sind aber jetzt nicht diese Lead-Conversions, oder? Wo ich nur mit den E-Mail-Adressen arbeite? Oder wie heißen die bei
Google? Nein. Okay. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das sind ja eigene Conversions, die auf der Plattform stattfinden oder sowas. Ne? Nee, es geht darum, dass deine Conversions, die in deinem Webshop zum Beispiel stattfinden, vielleicht nicht gemessen werden können, weil Click-IDs nicht überlebt haben, weil Cookies inzwischen weg waren oder sonst was, aber durch eben sowas wie eine gehashte E-Mail-Adresse für den Fall, dass da ein passendes Google-Profil da ist, von dem man einen aufgezeichneten Klick hat, kann man dann halt den Kram wieder retten. Das ist ja die Idee dabei.
Mhm. Okay. Google Ads ist ja nicht so meine Welt. So. Okay. Dann soweit zum Consent Mode. Dann, ich habe beim hier Cloud Skill Boost, habe ich weitergemacht, hier ein bisschen Google Cloud lernen und so. Und da dachte ich so, naja, das ist immer nur so ein bisschen Click and Play und so, nur mal so als Erfahrung von mir. Das ist dann so, klick mal hier, copy and paste mal das, baue mal hier einen Kubernetes auf oder sonstiges. Und dann kam plötzlich was, wo ich selber was tun musste. Markus Kühn ist auch, dass er plötzlich sagt, hier und jetzt mach mal das und das und du kriegst keine Anleitung mehr. Mittendrin in so einer Aufgabe. Und das war dann tatsächlich eine Challenge. Fand ich sehr cool. Ansonsten noch nicht, also es ist zum Lernen nicht so richtig, also spannend. Das ist so.
Das sind, ich finde zwei Sachen, die vorteilig sind dabei. Also lernbegleitend. Zum Lernen selber sind die Brocken, die du in diesen Labors mehr oder weniger bekommst, sind einfach zu wenig. Ne? Wenn du jetzt tatsächlich nur hingehst, liest du das durch, machst Copy, Paste, führst es aus und hinterfragst es nicht und beschäftigst dich nicht damit, lernst du nicht viel. Dann kannst du nur schon mal sagen, ich habe das mal gemacht.
Mhm.
Ja, so. Aber begleitend zu einem Thema, wo du sagst, da möchte ich mich jetzt mal mit befassen, finde ich das eben deswegen super. Weil eine der großen Hürden auf der Google Cloud ist ja, oh, mache ich was falsch, kostet das jede Menge Geld. So, das kann da eben nicht passieren. Ne? So, ist per Definition ausgeschlossen, dass du deinen Laden Geld kostest, jenseits der Credits, die du vielleicht dafür dieses Labor bezahlst. Und wenn es eben tatsächlich so Challenge Labs sind, dann weißt du schon, es wird dir nichts nutzen, einfach immer alles Copy-Paste zu machen. Du musst dich damit befassen, was du da getan hast. Sonst kannst du eben die Aufgabe nicht lösen. Also wer so ein bisschen Spaß dran hat, so rumzuscherlocken, für den ist das auch was, finde ich, ja.
Ja, ja. Darum, also diese Challenge hat mich echt ein wenig überrascht. Sonst immer Zeit geschätzt, 2 Stunden, ist man irgendwie dann in einer halben Stunde durch oder so. Immer Challenge, schon ein ganz schöner Brocken da. Jetzt muss ich selber Befehle schreiben und so. Fand ich schon knackig.
Ja, also Challenge Labs brauchen normalerweise wirklich die Zeit, die da steht. Alle anderen kann man durchhetzen, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man sagt, ich will nur das Badge haben. So,
ja.
Ich will nichts lernen. Ich habe mich dieser Sache selber schuldig gemacht eine Zeit lang. Ich bin da mal echt wie so ein Irrer durchgelaufen.
Hab ich gesehen.
Das kann man sich mal angucken.
Ja.
Da ist natürlich nicht viel von hängen geblieben. Aber es ist halt, du hast es mal gemacht, das ist einmal mehr, als es nie gemacht zu haben.
Ja,
ne?
Darum, ich habe mir deine Badges angeschaut. Die sind ja öffentlich, von daher.
Jede Menge Driss dabei.
apropos, machst du gerade die Arcades mit von der Google Cloud Plattform, die ist zum Lernen, diese Generative AI, da gibt's so dieses Arcades gerade so spielerisch irgendwie. Habe ich mich noch nicht eingeloggt, aber.
Nee, aber möchte ich gerne machen. Ich habe sowas ähnliches und ähnlichen Lernpfad gemacht irgendwie bei Bing. Ich bin ja sowieso, also was AI angeht, bin ich nachweislich kein Early Adopter, aber Glück langsam.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Credits man immer so verbraucht für so einen Krimskrams.
Weiß ich nicht.
Wo du das gerade so mit den Krimskrams, irgendwo steht immer Credits und ich klicke einfach, weil ich habe so einen Account mir da geholt.
Ja, du kannst ja entweder Credits kaufen, sagst du, ich kaufe jetzt mal 50 oder so und die jubel ich ab und dann habe ich so viel Zeit, wie ich will. Oder du machst das, was ich gemacht habe, ne? Du nimmst einen Monat halt mal so eine Flatrate, dann kannst du da alles durchballern.
Ja.
Und zum Festpreis und dann habe ich eben so viel mitgenommen, wie ich konnte.
Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten, wenn du mal wieder mal ein paar Credits brauchst, ich glaube, ich weiß gar nicht, man kann die auch weitergeben irgendwie an dich.
Ich weiß nicht,
Credits und so.
Ja, ich glaube, man kann die für andere kaufen. Das ist ja auch ein Ding, ne, dass du die dann irgendwie vom zentralen Einkauf zugestellt bekommst für dein Konto und das ist halt wirklich, ja, das ist Enterprise geeignet, was sie da aufgebaut haben.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel man da hat an Credits. Muss ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall spannend und ich habe es auch gemacht, weil ich dadurch dann auch Google Cloud Geld bekomme. Du zahlst ja $300 inzwischen. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest für den Innovators Plus. Dann kriegst du $500 zurück an Google Cloud Guthaben für ein Jahr gültig. Das heißt, für deinen Google Tech Manager Server Gedönskram oder was immer da drin ist oder BigQuery und so. Finde ich ganz spannend. Und ich glaube, wenn man dann irgendeine Lizenz noch macht, hier so ein Bappel macht für so ein zertifiziertes Ding gibt es nochmal $500, glaube ich, dazu. Nur mal so für die es da mal überlegen. Finde ich ganz praktisch. Und Merch natürlich, ne? Eine Tasche ist unterwegs und eine Trinkflasche, glaube ich, vom Google Merchandise Store. Jetzt durfte ich mal eine Conversion machen in dem Google Merchandise Demo Store sozusagen. Durfte ich jetzt auch mal. Jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Directs herkommen und die ganzen Gutscheine.
Mhm. Warum kriegst du Merch? Was hast du gemacht? Naja, musst du mir nachher
gekauft.
Erzählen.
Gekauft.
Ach so,
ich
gekauft.
Ich habe einfach dieses für dieses Jahrespaket gekauft und dann gibt es da den Merch dazu.
Ah, alles klar. Verstehe.
Ja, also. So, okay, aber jetzt weiter mit den wichtigen Dingen dieser Welt. So.
Genau, Server-Side-Zeug.
Ja.
Du bist begeistert.
Ich bin super begeistert. Wir hatten ja beim letzten Mal, dass Snap sich einfach den ganzen Data-Layer snappt, inzwischen nicht mehr. Habe ich gehört, dass wir das jetzt abgeschaltet haben. Dafür habe ich entdeckt, dass das Criteo ja macht. Criteo schnappt sich im Standard-Template einfach auch den gesamten Data-Layer serverseitig und schickt den einfach mal rüber an Criteo selbst.
Total überraschend, ey.
Und daraufhin bin ich auf diesen Link, den ihr in den Shownotes findet, gestoßen und da hat jemand selber einen Server-Side-Template gebaut, bei dem das dann nicht stattfindet, wo er sozusagen das herausgenommen hat, die Informationen, die da nicht benötigt werden, einfach ja, wegmacht.
Das ist vielleicht generell ein Tipp, ne? So, Hersteller kommen relativ spät rüber mit ihren eigenen Templates. Mhm. Die sind dann immer auf dem aktuellen Stand und versuchen alles mitzunehmen. Und aus der Community gibt es auch oft schon Leute, die, wenn das jetzt so ein Dienst ist wie Criteo, das ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, dass die niemand einsetzt. Ne? So, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so ein Tag braucht, ist relativ hoch. Und wenn dann jemand so ein Ding selber gebaut hat, dann hat er eben ein anderes Mindset. Ne? Der will einfach die Daten darüber kriegen, die man braucht, damit irgendwie die Kampagnen laufen. Oder vergleichbar zu dem, was man eigentlich aus dem Browser kennt. Da wird ja vieles einfach auch nachgebaut mit viel Arbeit. Und die sind dann vielleicht zumindest mal eine ganze Zeit lang besser als die offiziellen.
Ja. Hast du irgendwie einen Tipp, wenn man sich mal selber so ein Template bauen möchte, wie man das lernen kann? Hast du irgendwie so zufällig irgendwie einen Tipp, so
wie man das lernen kann? Oh, müssen wir nochmal, ich habe es ja fast vergessen. Ja, ich hätte die Idee. Wenn man sich selber ein Template bauen kann, kann man natürlich jederzeit mein E-Book als Richtlinie verwenden.
Ja, genau. Marc, du hast ein schönes E-Book raus. Wollte ich mir auch nochmal bald vornehmen, weil ich wollte mir mal das Facebook-Dingel-Döngel für Server-Side mal nachbauen. Weil mich nervt, dass ich da nur eine ID reinpacken kann von einem Facebook-Pixel, die ID, und nicht irgendwie 20 nacheinander gefeuert werden.
Ja. Wird weil das verwöhnt vom Facebook-Pixel im Browser. Ne?
Genau, und ich finde, das soll das Gleiche können. Also ich will noch nicht, also ich habe bei einem Kunden haben wir jetzt mehrere Facebook-Tags da drin laufen im Serverseitigen, die dann sozusagen einzeln gepflegt werden müssen, und das ist echt blöd. Weil es recht dynamisch sein muss und so. Von daher werde ich mir das mal vornehmen und dann mal nachbasteln mit Hilfe deines E-Books. Den Link findet ihr dann in den Shownotes zum E-Book. So, okay, das also zu Criteo, die greifen sich auch alle da, verstehe ich auch. So. Wenn man keinen eigenen hat, krallt man sich die. Ansonsten bin ich nur darüber gestolpert, dass wir hatten ja mal die Diskussion, heißt das jetzt Server-Side-Tagging oder Server-Side-Tracking, und wer sagt das eigentlich? Hatten wir irgendwie vor 7, 8, 9 Folgen oder so, und jetzt habe ich gesehen auf LinkedIn, Simo Havan sagt auch Server-Side-Tagging.
Er hat ja seine eigene weiche Definition, wann es Tagging ist und wann es Tracking ist, ne? So. Da gab es ja auch noch einen Post dazu. Man kann natürlich beides sagen, es kommt drauf an, was es ist, und es ist auch nie das eine nur oder nur das andere. Also was heißt nie, aber selten. Server-Side-Tagging heißt eben in der Regel, dass irgendwo der Client doch noch eine Rolle spielt, und in Simos Definition muss es auf jeden Fall 1:N sein. Ne? So, das heißt, du sendest also deinen eigenen eingehenden Datenstrom an deinen Server und machst daraus eben mehrere Requests. Mhm. Sendest es nicht nur an Google Analytics, sondern auch Google Ads zum Beispiel. So, das gehört zu seiner Definition dazu. Das wäre mir wurscht eigentlich. Aber Server-Side-Tracking ist eine Geschichte, wo in der Regel der Client einfach keine Rolle spielt. Wo einfach Server direkt miteinander kommunizieren. Wobei natürlich der eine Server, der Daten empfängt, auch wieder ein Endpunkt sein kann, an dem dann Server-Side-Tagging stattfindet. Ne? Also entweder sagt der Browser eines Besuchers mir, dass gerade eine Transaktion stattgefunden hat in Form eines eingehenden Datenstroms, und ich mache da irgendwas mit an meinem eigenen Tagging-Server. Oder das Shop-System sagt es mir Server-to-Server direkt, kann mir ja auch einen Request senden. Und hinten raus passiert genau das Gleiche. Und schon habe ich so eine Art Mischsetup zwischen Server-Side-Tracking und Server-Side-Tagging. Das ist ein bisschen mühselig. Das Dumme ist einfach, dass es beide Begriffe gibt. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und hinten raus führt es eigentlich mehr für Verwirrung. Wie wenn man alles einfach immer Server-Side-Tracking nennen würde.
Ja.
Glaube ich.
Das kurz dazu. Und dann warst du noch auf dem OMT.
Dann war ich noch auf dem OMT.
Kaum wieder zu erkennen auf den Fotos. Was hast du da gemacht? Erzähl mal, und hast du da einen Blogpost zu, wo man dazu mehr erfährt, was du gemacht hast oder so?
Nee, habe ich nicht. Da ist auch derzeit kein Blogpost geplant. Es ging einfach um die verschiedenen Optionen, die man so hat zum Conversion-Tracking, jetzt wo es den Cookies und Click-IDs und so weiter an den Kragen geht. Und wir haben eben geredet über Consent-Mode und über diese ganzen Enhanced Conversions, den Einsatz von Matomo und anderen Web-Analyse-Tools in diesem Kontext, ne, wird ja auch gerne gemacht. Ich installiere mir einfach ein Matomo, da brauche ich nicht nach Zustimmung fragen, das ist dann cookie-los, und trotzdem kann ich hinten raus guten Gewissens meinen Conversion-Export an Google Ads machen.
Und das ist nicht so?
Das habe ich, ich habe das mal versucht, kritisch zu beleuchten. Und dann haben wir aber dieses Ding noch so ein bisschen weitergeritten, das Thema, weil ob ich jetzt Matomo nehme oder Piwik Pro oder E-Tracker oder Snowplow oder was auch immer, oder ob ich ein eigenes Setup habe, also ein First-Party-Tracking-Setup, und ob ich alles messe oder nur Kampagneneintritte und Conversions, kommt im Prinzip am Ende das Gleiche raus. Der Casus Knactus ist das Zurückspielen dieser ganzen Offline-Conversions halt an Google Ads und andere Systeme. Und da habe ich einfach noch ein paar alternative Möglichkeiten vorgestellt. Das eine heißt halt Atze. Da geht es darum, dass ich in einem Server-Side-Tracking-Setup nur noch Kampagneneintritte vermesse, wenn wirklich eine Click-ID da ist, weil ich den Rest nicht brauche, wenn das Ziel wirklich nur das Conversion-Tracking ist. Und halt alle Conversions, und dann kann ich die miteinander abgleichen und kann meinen Export machen. Und das dritte Ding hieß dann Latze, weil wir Atze mit Logfiles machen. Das heißt, das L steht für Logfiles. Eigentlich kann ich das alles auch mit Logfiles machen. Und da habe ich ein bisschen was drüber erzählt. Aber das ist jetzt erstmal zur Zeit, ist das Code, der irgendwo in einem Secret Gist steckt, den man nicht sehen kann, wenn man nicht auf dieser Veranstaltung gewesen ist. Das sollte so der Benefit für die Besucher sein. Ob jetzt wirklich Leute anfangen, mit meinem Beispielcode Dinge auszuprobieren oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das war Thema meines Vortrags.
Und du hast ihn auf Slideshare hochgeladen. Ich hoffe,
Slideshare genau,
wird bald abgeschaltet.
Ja, kann schon sein, aber dann müssen wir halt alle woanders hin.
Nee, ich wünsche mir auch, weil ich hab mir die Folien nicht mehr durchgeklickt, und ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Werbeeinblendungen zwischendurch.
Ja, es ist nervt ein bisschen.
Das ist bei Slideshare echt nervig. Von daher, vielleicht integrieren die das ja in LinkedIn, weil das gehört doch zusammen, ne? Ist doch alles Microsoft, meine ich.
Ja, das ist ja alles mal LinkedIn gewesen, aber jetzt ist das doch gekauft worden von Script, und wer Script ist, weiß ich auch gerade wieder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay.
Aber es gibt dann ja auch noch Speaker, Deck und sonst was, da werden ja schon, das ist ja die Blue Skies der Slideshare-Welt, entstehen ja auch gerade alle.
Bist du auf Blue Sky?
Nee, noch nicht, aber ich habe jetzt einen Invite, ich kann es jetzt mal probieren.
Ich bin schon auf Blue Sky, also registriert. Ich habe auch schon einmal was gepostet, das war es dann auch schon, von daher.
Ja, Twix ist einfach keine Lösung mehr, da muss man irgendwie weg jetzt, finde ich.
Ja. Okay, das war unser Check-in, würde ich sagen.
Genau, aber OMT, unabhängig davon, dass ich viel Spaß hatte auf meinem Vortrag und hoffentlich ein paar andere Leute auch. Ich habe schon gesagt, zumindest war ich die Taylor Swift des OMT, weil ich 2 Kostümwechsel hatte. Vortrag.
Ich dachte, weil du deinen Helfern 1 Million Dollar gegeben hast,
das wäre geil gewesen.
Als Benefit.
Ne? Aber auch jenseits davon, jetzt habe ich mich schon mit eingeschlossen, also es war eine ganze Menge hervorragende Vorträge da. Ich habe diesmal mehr Vorträge besucht als sonst, was nicht heißt, dass ich weniger genetzwerkt habe, aber es war auch thematisch, war viel für mich dabei. War ein bisschen AI-lastig, aber das liegt daran, dass wir uns jetzt alle in diesem Zeug gerade drehen.
Ja, und es sehr viele Experten dazu gibt. Zack, da sind sie alle. Kiste auf, AI-Experten da.
Ja.
Okay.
Will ich nicht kommentieren. Also, was ich da gehört habe, war fundiert. Ich habe da keinen Quatsch gehört.
Ja. dann würde ich sagen, springen wir dann rüber zu unserer Rubrik. Lass uns über GA4 reden. Da gibt es einiges, sehr viel. Wir haben nicht so viele Fundstücke dieses Mal tatsächlich.
Das ist eine temporäre Rubrik. Ne? Das sind eigentlich neu etikettierte Fundstücke, weil es ist halt viel passiert rund um GA, und das wird wahrscheinlich auch weiter so gehen, wenn wir Glück haben.
Ja. Und dazu kurz Predictive Audiences. Habe ich mir genauer angeschaut, und bei Kunden hatte ich das mal reingeschaut, da waren die nicht aktiv und so, und habe mal geguckt, du brauchst ja wirklich 1000 Conversions und 1000 Nicht-Conversions, jetzt beim Purchase zum Beispiel, damit das Predictive laufen kann, und zwar von wiederkehrenden Nutzern. Das ist schon knackig, finde ich.
Brauchst du die für wiederkehrende Nutzer nicht nur für Churn und für Kauf nicht? Ich weiß es nicht. Aber die Zahlen sind relativ hoch, das stimmt schon. Ne?
So. Ja, und das innerhalb von 7 Tagen.
Kann dann sein, dass du da dann, Entschuldigung, bitte?
Und das innerhalb von 7 Tagen.
Ja, das ist knackig, ne? So. Also die 1000 Conversions innerhalb von 7 Tagen. Und jetzt einfach zu sagen, dann lass ich einfach jede eine Conversion auslösen, nutzt nichts, ne? Dann hast du erstmal alle in deiner Audience. Und zweitens brauchst du eben auch noch diese Kontrollgruppe. Du brauchst mindestens die andere Hälfte, die nicht konvertiert hat, sonst funktioniert der ganze Käse nicht. Aber wer hat schon eine 50% Conversion Rate? Also wenn du 1000 Conversions hast, dann wirst du die andere Bedingung in der Regel erfüllen.
Ja. Bei wiederkehrenden, ich finde das schon eine sehr hohe Zahl. Ich glaube nicht, dass es so viele haben bei wiederkehrenden 1000 Conversions, also 1000 Purchase Conversions.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist eine Momentaufnahme, und wie alle anderen Dinger werden da wahrscheinlich auch die Anforderungen sinken. Wenn die Modelle besser werden, tun es die auch mit weniger Daten.
Ja, darum, die Empfehlung ist auch ganz klar, ich reite immer so auf den empfohlenen Events rum, mit Recommended Events werden die Modelle auch besser, weil dann mehr Informationen zur Verfügung stehen, mehr gemessen werden kann, weil wenn ich nur zum Beispiel nur eine Purchase schicken würde, kann ich halt nichts gemessen werden, das heißt, je mehr Daten ich sozusagen die Interaktion anreichere, desto besser kann dieses Modell auch arbeiten.
Genau, also ob das Modell jetzt besser arbeiten kann, wenn es weiß, was hinter einer Conversion steckt, ja oder nein, kann man ja auch nur vermuten, ne? Ich sage den Leuten immer, wenn ihr jetzt sowas habt, wie jemand schickt bei euch ein Kontaktformular ab, dann könnt ihr euch natürlich ein Kontakt-Success-Event senden und das als Conversion markieren. Ich würde es halt immer Generate Lead nennen, in der Hoffnung, dass Google dann besser damit klarkommt, wenn es um Modellierung geht, weil es einfach weiß, was da passiert ist. Aber das ist eine reine Vermutung natürlich von mir. Auf der anderen Seite, warum soll ich Eventnamen erfinden, wenn es vorgeschlagene Eventnamen gibt in einem Eventmodell?
Nee, mir geht es jetzt gar nicht um die Conversion, sondern um die weiteren Datenpunkte, die das Modell benötigt, um zu gucken, wird der kaufen. Und auch da empfiehlt Google offiziell, die hier empfohlenen Ereignisse zu benutzen, damit Google ungefähr weiß, was da passiert, damit man es besser einschätzen kann und damit das verglichen werden kann, das Modell und so. Deshalb.
Genau. Ich meinte das Gleiche, es war jetzt nur in einem anderen Kontext. Ne?
Nee, weil du Conversion
Events verbaue, dann habe ich ja auch Micro-Conversions, die keine Conversion sind, auf dem Weg zur Conversion.
Ja.
Und wenn ich mich an so ein empfohlenes Modell von, also ein empfohlenes Eventmodell halte, dann sollte das eben auch der Modellierung, auch für Audiences und so weiter, in der Regel gut tun.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das die Tage gesehen habe. Da hatte
ich könnte jetzt genauso oft Event 1, Event 5 und Event 17 messen und das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also der Name dieses Events wird wahrscheinlich schon eine Rolle spielen.
Ja. Ich hatte letztens irgendwo gesehen, da war das mit, ich glaube, sowas in der Art von Lead-Telefon, Lead-E-Mail, Lead-Formular, also ganz viel verschiedene Conversion-Events für alles das Gleiche eigentlich.
Genau. Das ist ja nicht falsch. Ne? Du kannst jetzt einfach sagen, so kannst du es nicht machen. Nö, klar kannst du es so machen. Es hat halt nur eventuell Implikationen.
Die Frage ist halt, wofür? Für Google Ads Optimierung, wenn ich Leads einsammeln möchte, wenn mir alle Leads, also brauche ich kann dann ja nur einen auf eine Conversion optimieren und sekundär dann noch auf weitere, aber.
Genau. Wenn ich es nicht auf einer anderen Plattform separat weitergeben muss, gibt es keinen Grund, eigene Events zu machen, dann kann ich immer das gleiche Event nehmen und packe mir da einfach zur Differenzierung eine weitere Dimension dazu und fertig ist die Laube.
Und ein Value.
Und ein Value, wenn ich ihn habe.
Naja, also wenn du sagst, also du, ja, also ich glaube, Kontaktformular und Telefon wären für mich zwei verschiedene Values.
Ja.
Ob die das von daher
dann sich wenn ich überhaupt ein Value habe, ne? Vielleicht zähle ich doch einfach nur quantitativ. Ich muss ja nicht alle meinen Wert zuordnen.
Für Predictive brauchst du das wiederum. Also da sollst du ein Value mitgeben. Von daher, ja. Okay, das kurz zu Predictive Audiences. Viel Daten wollen die, damit man auch was damit machen kann. Ansonsten, möchtest du das nächste Mal machen?
Bitte was?
Möchtest du das nächste Mal machen?
Ob ich das nächste Mal machen möchte?
Ja.
Thema neue E-Commerce-Reports. Ja, es gibt neue E-Commerce-Reports. Dieser Shopper-Journey-Report, der jetzt über diesen, das ist der, wie hieß der früher? Es gab ja den Kaufverhaltensbericht.
Und den?
Und den Checkout-Bericht, wo ich nicht mehr weiß, wie der hieß. Aber das ist ja im Prinzip der Kaufverhaltens. Nein, das ist jetzt der Checkout-Funnel. Den hatten wir ja schon vorher, den Checkout-Journey-Report. Und der neue ist ja im Prinzip jetzt das Kaufverhalten.
Mhm.
Ja? Und ja, was soll ich sagen? Ich bin underwhelmed, weil ich immer glaube, dass wenn man sich den Report selber baut, was man ja jetzt inzwischen schön machen kann,
ja.
Dann kann man selber entscheiden zum Beispiel, ist der offen oder geschlossen. Ein geschlossener Funnel ist oft überhaupt nicht realitätsgerecht. Geschlossener Funnel und diese Standard-Reports sind immer geschlossen. Wenn ich die offen gestalte, habe ich einfach andere Zahlen, dann sind die Balken unterschiedlich hoch und es kommt was anderes raus. Ich habe halt nicht immer Funnels, wo ich tatsächlich an jedem Schritt vorbeikomme. Und ein Ding, was ich immer vermisse in jedem Standard-Report, egal ob er nur das ganze Kaufverhalten oder nur den Checkout betrifft, ist, was Google ja so ein bisschen vergessen hat, ist dieser wichtige Schritt auf der Seite, wo ich meine Bestellung nochmal überprüfe. Das habe ich eigentlich nicht. Ich habe ein Viewcard, ich habe ein Begin-Checkout, ich habe ein Add-Payment-Info, ich habe ein Add-Shipping-Info. Aber diesen Check-Order-Schritt, der fehlt mir irgendwie. Der ist beim E-Commerce irgendwie vergessen worden. Den sollte man aber, wenn man wirklich einen Funnel bauen will, sollte man diesen Checkout-Step ja irgendwie auch mitmessen, auch wenn es dafür kein vorgegebenes E-Commerce-Event gibt. Also sende ich da trotzdem Event, da kann ich Items dranhängen, nutzt nur nichts, also weil Google es da nicht interessiert. Aber ich habe zumindest das Event und das kann ich dann in so einem Funnel auch mitbenutzen. Und deswegen plädiere ich in der Regel für den Eigenbau. Ich habe mich mit diesen Reports, die Google dann irgendwann da mal reingefriemelt hat, sowohl den Checkout-Report als jetzt auch diesen neuen Kaufsverhaltensbericht, habe ich mir noch gar nicht großartig angeschaut, muss ich ehrlich sein. Was nicht heißt, dass Funnel Reports nicht grundsätzlich hilfreich sind. Und ja, der Blogpost, den wir hier verlinkt haben, der sagt dir ja auch, was du damit machen kannst. Ne? So Job-Ops finden, Investigate,
ja,
Action.
Ja, ja.
Und es gibt ja dann auch zum Beispiel diese zeitliche Dimension, die man da reinnehmen kann. Je nachdem, was man da vermessen will, ist das vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wie lange brauchen die Leute durchschnittlich von Schritt A zu Schritt B und so weiter. Da kann man schon eine ganze Menge mitmachen, nur ich finde halt diese Standarddinger, die sind eigentlich zu tot. Also außerhalb von Explorations finde ich die gar nicht so super nützlich.
Ja. Das auf jeden Fall. Aber weil du gerade sagst, dass die Bestätigungsseite fehlt oder die Kontrollseite oder so, es fehlen alle Sachen, die man nur anschaut, weil Google hat im Checkout tatsächlich nur noch Interaktionen drin. Weil Payment ist ja auch nicht mehr Payment-Seite anschauen, sondern Payment hinzugefügt. Das gleiche ja auch bei der Adresse. Das heißt, das sind nur die Interaktionen sozusagen gemessen und das Angucken muss man sich selber dazu bauen, bei allen Seiten.
Ja. Man außer
Viewcard.
In der Realität kannst du ja sagen, naja, wenn du so diese Payment-Info-Seite hast, kommst du danach auf eine andere Seite, dann feuerst du halt das Event. Es gibt immer eine Möglichkeit, dieses Event wirklich zu nutzen und aus dem alten Checkout mit seinen Steps irgendwie abzuleiten, was ist jetzt hier at Payment-Info und so weiter. Das geht schon irgendwie, ne? Aber das Übersetzen gerade dieses Checkouts im Standard-E-Commerce-Basis-Event-Modell finde ich nicht ideal. Und da muss es erlaubt sein, dann eben auch seine eigenen Custom-Events da reinzufummeln.
Auf jeden Fall.
Wenn es einem hilft, den Checkout ordentlich zu untersuchen.
Ja, also zum Beispiel jetzt at Payment-Info, dass man auch sagt, Seite gesehen und dann auch hier hinzugefügt die Payment-Info. Das meinst du damit wahrscheinlich?
Genau.
Ja, ne? Also das sehen,
Schritt vermesse und wenn jetzt wirklich was, das war ja früher, weil das ist ja eigentlich mehr, das war nicht Checkout-Step, das war Checkout-Option.
Ne? Wurde auch nachgeschossen sozusagen.
Ja, genau. Die kannst du ja dann auch irgendwie da reinpacken. Die sind dann zwar dem Schritt zugeordnet worden. Hier ist das ein bisschen was anderes, weil es dann separate Events sind. Aber so aus der Übersetzung her ist at Payment Info und at Shipping Info ist eigentlich ein Checkout Option GA4 Universal Analytics Pendant, würde ich sagen.
Ja.
Und die Schritte fehlen mir. Ja.
Okay. Jo.
Gut. Ich glaube, genug gesagt dazu.
Ja. Dann kommen wir zu einem Lesebuch, also wieder ein Brett von Michaela Lienhardt. Die hat was zum Scrolling in Google Analytics 4 gemacht. Relativ lang wieder, relativ ausführlich. Von daher Scroll-Tracking. Bin ich kein so großer Fan von.
Nein, ich auch nicht.
Aber wer es mag, ist, ja.
Genau. Ich finde immer, es ist immer besser, ein Hauptinhalt, die Sichtbarkeit eines gewissen Hauptinhaltselements, um das mir eigentlich geht, zu vermessen, statt plattes Scrolltracking zu machen, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ja. Und auch der Hinweis, wenn ihr eine Seite habt, die viele Besucher hat, dann knallt man mit dem Scroll-Events schon mal schnell viele Events zusätzlich rein, weil das kann dann schnell verdreifachen, vervierfachen die Anzahl der Events.
Genau.
Weil du bei jedem Page plötzlich ein Vielfaches hast.
Ja, also wenn Scroll das stärkste Event ist in meiner Liste, wenn das am meisten vorkommt, dann erlaube ich mir schon mal die Frage ist, wow, ihr messt sogar, also euer größtes Budget an Events wird ja für dieses Scroll-Event aufgebraucht. Da müssen ja unheimlich Insights rausplappern hinten raus. Ne?
Ja, aber ist es nicht meist das größte Event? Ja,
wie also funktioniert denn das?
Ist es nicht immer das Größte, würde ich sagen. Ich habe noch nie darauf geachtet, aber...
Naja, wenn du nur dieses 90% Scroll-Tracking hast,
ach so, nee,
hast du
in der Regel
mehr Page-Views.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber wenn du anfängst in 10% Schritten oder so, ja, machst du dann irgendwie zu vermessen, klar ist das dann dein stärkstes Event.
Ja. Ja. Okay.
Gut, so, dafür haben wir schöne neue Optionen bekommen.
Ja, wir können jetzt persönliche Informationen aus den URLs rausschmeißen. Den E-Mails zum Beispiel, automatisch. Ja.
Parameter finde ich viel wichtiger. Ne? So, die meisten erkannten E-Mail-Adressen halt auch noch. Das ist eine Option mehr, als wir vorher hatten. Ne? Wenn wir vorher uns einen Regex-Filter gebaut haben oder sonst was, dann erkennt ja auch nur die meisten. Kein Regex ist perfekt. Insofern glaube ich schon, dass die das mindestens so gut können wie unser eins Hobby-Programmierer. Das traue ich denen schon zu. Die können halt nicht garantieren, dass es immer klappt. Und deswegen ist es so formuliert. Ich sag jetzt mal, die können E-Mail-Adressen ausfiltern. Das ist, glaube ich, safe to say.
Ja.
Und wir können jetzt Parameter endlich wieder ausfiltern. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, was wir uns schon viel früher gewünscht hatten. Da haben wir irgendwann gesagt, als die uns einen Termin angekündigt haben, zu dem Universal stirbt, dann habe ich gesagt, wir werden jetzt in den nächsten Monaten Woche für Woche irgendwelche Features feiern, die endlich da sind, weil wir die unheimlich lange vermisst haben und die eigentlich Basis sind. Und genau das passiert jetzt. Es ist nur viel später. Wir kriegen jetzt diese ganzen Basis-Features. Man hätte sich ja von Tag 1 gewünscht, dass man irgendwelche Parameter ausschließen kann. Zum Beispiel.
Ja, aber also du schließt sie ja nicht aus, sondern die bleiben ja, also die Werte bleiben drin, aber die Namen bleiben drin, nur die Werte werden ausgeschlossen.
Wenn es jetzt um E-Mails geht zum Beispiel.
Nee, bei allen. Also auch bei den anderen, da ist dann alles ist so redacted.
Ja, genau, die werden redacted. Ja. Also richtig rausschmeißen ist das nicht.
Ja, also ich finde, ja. Also
aber zumindest, wenn die alle redacted sind, dann hast du zumindest die Anzahl der Kardinalitäten deutlich reduziert, weil die einzelnen unterschiedlichen Werte alle jetzt plötzlich gleich sind.
Mhm.
Ja. Also zum Zusammenfassen, zum Konsolidieren von unterschiedlichen URLs, Kraftparameter, dient das schon. Ich würde halt immer noch weiter die Dinger direkt im Client ausfiltern, bevor ich es überhaupt irgendwo hinsende.
Ja.
Das haben wir jetzt aus der Not geboren gelernt in GA4. Ja, lass uns mehr im Client filtern, lass uns mehr im Client sauber machen und saubere Daten versenden. Das muss man ja jetzt deswegen nicht aufgeben.
Ja, dazu hatte ich noch bei einem meiner LinkedIn-Postings, was von wegen, dass man ja auch gar nicht in Data Layer reinschreiben sollte, aus Sicherheitsgründen schrieb einer da einfach löschen aus dem Data Layer. Da kurzer Hinweis, was einmal im Data Layer war, ist im Data Layer drin. Ein Überschreiben gibt es im Data Layer nicht.
Ja, was löschen?
Wenn
so E-Mail-Adressen
oder sowas. Die dann, wenn, nachdem du sie benutzt hast, dann löscht es aus dem Data Layer, damit kein anderes Tool sie benutzen kann auch.
Ja gut, das kannst du mit Bordmitteln nicht machen. Du kannst natürlich hingehen, der Data Layer ist immer noch ein normales Array. Und du kannst darauf zugreifen auf die Elemente und kannst da was reinschreiben, dann steht das da auch. Also du kannst den Data Layer physikalisch verändern mit JavaScript. Das ist nicht das große Problem.
Okay.
Du kannst nur nichts daran ändern, dass es vorher schon mal da war. Das heißt, alles, was bevor du es überschrieben hast, dann schon mal vielleicht gefeuert hat oder sowas, hat die Daten natürlich bekommen.
Ja.
Aber ich kann mit JavaScript hingehen und einen einzelnen Key aus dem Data Layer über seinen Push oder sonst was referenzieren. Ich kann ein einzelnes Objekt mir da raussuchen, schreibe da irgendwas rein und dann steht das tatsächlich dann auch im Data Layer. Das ist so.
Okay, aber nicht über die normalen Data Layer-Funktionen.
Habe ich noch nie versucht. Ja, wahrscheinlich nicht, weil du ja immer nur auf die konsolidierte Sicht des Data Layer schaust und nicht auf die einzelnen Pushes. Ja, also du musst da wirklich
noch als Objekt bleibst du immer noch vorhanden, die genau, alte Version.
Du musst da den Push raussuchen und dann kannst du damit machen, was du willst. Weil das ist ja keine Read-Only-Variable oder sowas.
Ja.
Gut. Währung scheint für viele ein Problem zu sein.
Da gab es immer wieder LinkedIn-Postings zu, von wegen, wie das mit der Währung funktioniert und immer wieder nicht ganz korrekte Ansätze. Und das scheint ja in GA4 für viele jetzt missverständlich zu sein. Also ganz einfach, GA4 nimmt jede Währung, da muss er sie auch angeben und wandelt sie in US-Dollar um. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Und wenn ich sie wieder abrufe, dann wird sie wieder zurück in der Property eingestellte Währung umgerechnet. Oder sind auch schon vorher für die vorgefertigten Tabellen.
Genau. Deswegen ist Währung jetzt auch im Gegensatz zu vorher, konnte es auch eine Transaktion ohne Währung senden, hat sich Google gesagt, naja, okay, passt schon. Ja, nämlich die Standardwährung. Und jetzt musst du eine Währung auf jeden Fall mitsenden, sonst wird dein Purchase-Event keinen Wert haben.
Und der wird immer in Dollar gespeichert. Wichtig, da gibt es auch immer Umrechnungsprobleme. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, oder ich habe noch nicht mich damit beschäftigt, was der Zurückumrechnungskurs ist. Weil beim Reinschreiben ist es der Vortageskurs, beim Rausschreiben wahrscheinlich der Tageskurs, befürchte ich.
Ja, also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das könnte ja, aber eben auch so einige.
Kann man über BigQuery, kann man, ja, das gibt diese Differenzen gibt es. Ja. Und man kann auch jetzt die Währung umstellen in der Property. Das heißt, wenn ich heute US-Dollar habe und morgen denke, ich brauche doch lieber Euro, dann kann ich umstellen, werden alle Werte neu berechnet in den Reports.
Ja. Das in R-Quotes von mir, Best Practice, wenn ich so ein E-Commerce-Setup im Tech-Manager verbaue und ich hole mir die Währung aus dem Data Layer, dann gehe ich inzwischen tatsächlich hin und mache bei dieser Variable, mache ich den Haken bei Standardwert festlegen und dann schreibe ich da Euro rein. Falls tatsächlich im Data Layer mal keine Währung da sein sollte, möchte ich das Event trotzdem senden und dann ist in 99,9% der Fälle Euro wahrscheinlich die richtige Währung. Das mache ich jetzt inzwischen einfach.
Ja.
Weil Data Layer halt so wackelig sind.
Ja, verstehe ich, weil sonst kommt halt nichts an. Sonst ist halt doof. Okay, also Währung, so praktisches Feature finde ich auf jeden Fall, aber nicht jeder mag's.
Apropos praktische Features, das nächste ist ja auch ein praktisches Feature. Eventuell sind Signals ja jetzt plötzlich wieder nützlich.
Nützlich?
Ja, also es gibt ja viele Leute, die wünschen sich Signals daher, um wieder demografische Daten zu haben. Mhm. Also jetzt tatsächlich mal nur aus Google Analytics Sicht, ne? Mal jenseits von irgendeinem Marketing-Schnickschnack drumherum. Und dann kann man das einschalten. Und trotzdem haben wir ja vorher mal gesagt, ob Signals nur an ist oder aus, ist eigentlich wurscht. Wenn du nicht dauernd in diese Grenzwertfunktion laufen willst in deinen Reports in Google Analytics 4, musst du eigentlich mit einer gerätebasierten Identität arbeiten. Und jetzt haben wir eben in den Signal-Settings, wenn Signals aktiviert ist, einen neuen Haken, bei dem wir einfach sagen können, ja, aber bei der Reporting-Identity hier diese Dinge einfach nicht verwenden, obwohl es dafür einen Haken gibt bei Reporting-Identity, ist wieder ein bisschen bescheuert eigentlich. sorgt aber hoffentlich dafür, ich habe das noch nicht wirklich ausprobiert und getestet, dass selbst wenn ich jetzt mit Modeled oder Observed Identity arbeite und ich diesen Haken da entsprechend gesetzt habe bei den Signals, dass eben diese Sache nicht genutzt wird, um die Reporting Identity irgendwie zusammenzunähen, dann sollte man vielleicht auch mit den anderen beiden Reporting Identities arbeiten können, ohne dauernd durch Grenzwertfunktionen verstümmelte Daten zu sehen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Sonst würde es auch keinen Sinn ergeben, dieses Feature da nachträglich irgendwie reingefummelt zu haben.
Ja.
Ne? Da sich jetzt das User-Interface an der einen und der anderen Stelle schon mehr oder weniger wieder widerspricht, sind wir spätestens jetzt da, wo wir schon sehen können, es wird schon angefangen zu stricken. Ne? Mhm. In einem funktionierenden, vernünftigen Konzept von Anfang an wäre so ein Konstrukt nicht da. Mhm. Dass ich dann irgendwie an der einen Stelle bei Reporting Identity kann ich sagen, ja, greif zu auf Signals, User ID, Tritra und Trulala. Und an der anderen Stelle kann ich wieder sagen, ja, weil Signals dabei lieber nicht verwende, scheiße.
Ja.
Ne? Ist zwar realitätsgerecht, aber man sieht jetzt schon, ne, wir fangen an, Konzessionsentscheidungen zu machen.
Ja, 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 ja. Also generell, also eigentlich hätte GA4 erst ein, zwei Jahre später rauskommen dürfen, aber mit der gleichen Energie, wie jetzt gearbeitet wird, schon vorab gearbeitet werden müssen. Weil ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, für 360-Kunden, die können jetzt, die sind ja auch bald dran mit der Umstellung, mit der Zwangsumstellung, die können jetzt über die API umstellen. Ihre 100.000 Properties. Jetzt kam der Newsletter raus. Bisschen spät, finde ich, für große
Firmen. Je nachdem, aus welchem du 360 hast, kann das jetzt schon sportlich werden. Ja,
ja, aber jetzt über die API. Jetzt kannst du Tausende von Properties relativ schnell einfach zack umstellen. Okay, also das weniger Thresholding, Signals aus, sozusagen nicht ausschalten, sondern nur deaktivieren für die Reports, damit die schöner werden und besser werden.
Genau.
Ja.
Und abschließend aus der Lass uns über GA4-Ecke reden, noch ein sehr interessanter Beitrag, auch wieder bei LinkedIn. LinkedIn scheint in letzter Zeit irgendwie das neue Gold zu sein, wenn man irgendwie noch Informationen sucht.
Ja, aber diesmal ein LinkedIn-Artikel, Markus.
Ja, genau.
Das ist also kein Posting, was ich auch manchmal reinpacke, aber diesmal ist es tatsächlich ein Artikel.
Mhm.
Ja.
Und da geht es darum, dass wenn man die Page-Location überschreibt, dass man zumindest bei einer Single-Page-Application bei einem Setup so ein bisschen vorsichtig sein soll, wenn es um die automatisch gesammelten Events geht. Also sowas wie Click und File-Download und Tritra und Trulala. Die Story ist eigentlich ganz leicht zu erzählen, ist halt nur blöd in der Umsetzung, je nachdem, wie man es jetzt aufgebaut hat. Bevor wir das Google-Tag hatten wir in der Regel ja einfach so das GA4-Konfigurationstag, da haben wir dann die Page-Location zum Beispiel überschrieben, haben wir URLs sauber gemacht, haben Parameter rausgenommen, genau das, wo wir eben drüber geredet haben. Und dann habe ich halt danach meine Event-Tags genommen und die haben halt auch eine eigene Page-Location gehabt und dann hat dann der Page-View eine andere Page-Location gehabt als irgendwas, wenn ich dann, oder der nächste Page-View, wenn ich mich mit meiner Single-Page-Application bewege. Und Best Practice war dann eigentlich immer zu sagen, ja, mein Setup-Tag muss ich eigentlich nur einmal feuern, dann stelle ich das auf once per page oder sowas und dann feuert das auch nur am Anfang. Das Problem ist in einer Single-Page-Application, wenn ich mich jetzt durch die Single-Page-Application bewege, dann haben meine ganzen selbst gesendeten Events, zwar die Page-Location, die ich da vielleicht als Parameter angegeben habe, aber alle automatisch gesammelten Events, wie eben Click, File-Download, Scroll und all so ein Schnickschnack, bedient sich der von mir im Config-Tag, also jetzt im Google-Tag, gesetzten Page-Location. Was dafür sorgt, dass ich das Google-Tag eigentlich jedes Mal, wenn es so einen Routenwechsel gibt und eine neue URL entsteht, die eben auch genutzt werden soll als Page-Location für Klick, Scroll und den ganzen Scheiß, dann muss ich das Konfigurations-Tag oder das Google-Tag jetzt einfach nochmal feuern. Sonst klappt das nicht. Also das Google-Tag, wenn es einmal gefeuert wird und hat eine gesetzte Page-Location, benutzt nachher für alles, was im Enhanced Measurement so erhoben wird, genau diese Page-Location, weil das Google-Tag nicht mitbekommen hat, dass sich die Location geändert hat. Das ist die Story.
Ja.
Und
ich mag Single-Page-Applications nicht im Sinne von...
Ich mag Single-Page-Applications auch nicht, aber ich habe ein, zwei Setups, wo ich nach diesem Post tatsächlich nochmal reingucken musste und dann habe ich auch gesehen, ja, das ist vielleicht doch nicht ideal.
Mhm.
Ja. Und dann hat man auch spätestens da einen guten Grund, dann vielleicht auch hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt nehmen wir den Mist mal raus, packen das irgendwie in Eventfelder, benutzen mal diese neuen Konfigurationsvariablen und machen uns das Leben dann etwas leichter, auch in der Single-Page-Application.
Mhm.
Jo.
So, kurzer Einwurf zwischendurch für dich im Chat, das neue Interface für die Admin, für den Admin-Bereich in GA4.
Mhm.
Nur mal kurz, weil es gerade heute rauskam. Das heißt, da geht es auch von. Okay, dann wären wir jetzt durch mit unserem Lass uns über GA4 reden. Jetzt sind wir schon zack bei unseren Fundstücken und wir sind auch schon relativ fortgeschritten in der Zeit.
Ja, tatsächlich.
Das heißt, wir haben noch eine Handvoll Fundstücke. Das heißt, fangen wir mal jetzt direkt an mit unseren Fundstücken. Und zwar gibt es ein Posting vom, ich glaube, vom Nick Fuller, dass Consent-Tools in der Regel nur 3 Monate, wenn überhaupt, korrekt bleiben. Das finde ich tatsächlich, glaube ich, das genauso. Wenn sie jemals überhaupt korrekt waren, spätestens nach 3 Monaten fehlen die Personen, die dafür verantwortlich sind und so. Zum Consent machst du auch bald einen Vortrag, oder? Machst du da nicht auch irgendwas?
Genau, da geht es aber nicht darum, warum Consent-Tools nach 3 Monaten plötzlich nicht mehr funktionieren, sondern warum die Implementierung grundsätzlich nicht, also warum Implementierungen schwierig sind in diesem Umfeld.
Ja, ja, ja. Passt ja dazu, dass dann auch die Haltbarkeit letztlich dann ja auch nicht so einfach ist. Also.
Nee, das stimmt.
Darum. Okay, das dazu also, ja.
Ja.
Wer mehr dazu wissen möchte, geht auf die OMX, ist das bei dir?
Genau, das ist die OMX.
Geht auf die OMX und besucht den Markus und da erklärt er das dann vielleicht auch, wie man das länger als 3 Monate aushalten kann. Okay.
Gut. Dann hatte ich nochmal reingehauen, einfach weil es immer ganz interessant ist, um ein paar Zahlen dazu zu haben. Wer nutzt denn überhaupt was? Es geht um den Incognito-Mode in den verschiedenen Browsern und wie viele Leute nutzen das denn überhaupt prozentual von den Browser-Usern. Und wer diese Zahlen mal sehen möchte, der hat da die Chance, das bei Quantible sich anzuschauen. Also es sind, ja, was soll ich sagen? Es ist je Browser so ein bisschen unterschiedlich und in der Summe sind es keine 6%.
Von allen Nutzern.
Über alle
Oder von den Safaris.
Und über alle Browser, wenn ich es richtig verstanden habe.
Okay.
Ne? Also,
finde ich schon relativ viel, je nach Website, aber das muss jeder selber sich seine Daten erfassen, wird auch unterschiedlich sein.
Ja, vermutlich. Aber wir können gegen den Inkognito-Modus eigentlich sowieso nichts tun. Du kannst versuchen rauszufinden, ob jemand im Inkognito-Modus ist, ja oder nein. Es gibt so ein paar Tests, wo du einfach Features abprüfen kannst. Darf ich dies, darf ich das, dann weißt du es halt. Aber selbst wenn du es weißt, was willst du machen? So. Kannst natürlich dann hingehen und irgendwelche Dinge einblenden. Bitte den Inkognito-Modus verlassen, sonst kann diese Website nicht benutzt werden. Aber Leute sind schon genug beschissen worden. Das muss man jetzt nicht auch noch machen.
Ja, darum, wer sich dafür interessiert, wir haben den Link in den Shownotes zu Quantible und da ist auch der Link zum GitHub-Repo drin, zu dem JS für Detect Incognito, die sich scheinbar damit auseinandersetzen, wie kann man das am besten tracken, dass jemand Incognito unterwegs ist.
Genau.
Das ist sowas, ja, das ist sowas wie Adblocker und so und Incognito, auch Adblocker-Tracking und so immer alles, immer so Bastelkram ist das immer. Ja. Oder halt, wenn man so eine Library hat, halt die Library benutzen über ein CDN, die mir aktuell ist.
Ja, das ist ja, Bastelkram ist ja manchmal lustig, ne? So, die Frage ist halt, was mache ich da nachher mit und wie lange funktioniert das dann?
Genau, hält es länger als 3 Monate oder nicht, dann dieser Bastelkram? Und meistens lungert dann dieser Event dann ewig rum und keiner weiß mehr, wofür der eigentlich da war und keiner den je ausgewertet ist, zumindest manchmal so. Okay.
Ja, und das Thema Inkognito-Modus ist ja überhaupt wieder irgendwie zum Thema geworden wegen iOS 17 und im Inkognito-Modus keine Kampagnenparameter mehr und bla bla bla. Dazu eingerückt habe ich dann auch nochmal von Matomo was zu dem Thema reingehauen. Wir hatten sowieso auch mal einen längeren Post dazu schon von Corey Underwood, meine ich, mit einer etwas umfangreicheren Liste, welche Parameter überleben und welche sterben. Hier ist das Ganze im Prinzip auch nochmal zusammengefasst auf die, sagen wir, in unserer Marketingwelt wichtigen Parameter runtergedampft, sagen wir es mal so.
Ja. Ja.
Grundsätzlich nichts Neues.
So, jetzt noch die Simo-Ecke.
Jetzt noch die Simo-Ecke, die ist super einfach, weil da ist nichts drin.
Nicht. Okay, das heißt, wären wir sozusagen mit unserem Kram bis für heute erstmal durch, dann hätten wir jetzt noch die Service-Sachen zum Abschluss.
Einen Job zum Beispiel.
Einen Job haben wir und zwar sucht die Aktion Mensch, sucht einen Marketing-Menschen. Die sucht jemanden, der das vernünftig da macht, das Marketing. Aktion Mensch sollte eigentlich eben ein Begriff sein. Früher hieß sie wie, Markus?
Aktion Sorgenkind, ich bin ja alt genug.
Ja, genau. Aktion Sorgenkind. Auch in meinem Fernsehen gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ich gucke so selten so ein synchrones Fernsehen, diese eine Viertelstunde darüber, was die so Tolles machen und so. Vor der große Preis oder so war das, oder? War das?
Sorry, weiß ich nicht.
Da wurde mir erzählt, was war bei Aktion der große Preis oder Aktion Sorgenkind, oder?
Ja, doch, da stimmt. Da haben wir das Ganze losgewonnen und tralala. Und da war so eine, genau, ja, da war so ein bisschen so ein Porträt, glaube ich, so ein Profil.
Was die so.
Was passiert mit eurem Geld?
Ja, von daher. Auch immer ein schönes Weihnachtsgeschenk, so ein Jahreslos für ein 20 oder so, kosten die, glaube ich. Auch sehr schön, glaube ich, auch digital oder mit. Aber generell geht es darum, die suchen jemanden fürs Marketing in Bonn tatsächlich, um da dann für das Gute tätig zu sein. Ein sehr ruhiges Team, würde ich sagen. Roman, Grüße von hier aus.
Genau, von mir auch. So, das erledigt.
Ja.
Wir haben keine Podcast-Empfehlung und Termine gehen jetzt auch schnell, weil nichts Neues da drin ist. Matomo Camp haben wir eben schon angeteasert. Eingangs.
Ja.
Dann haben wir die Measure Camps in Wien und Brüssel, die ich exemplarisch rausgenommen habe, frecherweise, weil ich die versuche zu besuchen.
Ja.
Wir hatten den Marketing Analytics Summit am 15. und 16. Da hatten wir auch schon drüber geredet. Und natürlich die OMX und da haben wir auch schon drüber geredet. Deswegen müssen wir jetzt hier gleich über die Termine gar kein großes Geschisse mehr machen.
Aber den SEO Day.
Michael, du hast uns reingebracht.
Am 2.11. den SEO Day hast du vergessen.
Am 2.11. den SEO Day. Ach stimmt, den hatte ich rausgenommen.
Den hast du
raus schon stattgefunden.
Gelöscht. Den hast du
rausgelöscht.
Nee, da bin ich ja.
Ja, eben.
Da bin ich ja und erzähle was zu.
Step 4. Sorry, ja, so, COD.
Alles gut. GR4, Leica Pro, vernünftig damit arbeiten. Bin mal gespannt, wie pro ich das denn wird, weil, nur mal ganz kurz dazu, Markus, die meisten Menschen haben noch nicht verstanden, dass sie umdenken müssen jetzt mit GR4, oder? Die setzen noch die alten Sachen an und sagen, war doch immer so.
Ja, wir hätten es vielleicht Google Website Insights nennen müssen, statt Google Analytics 4. Also ja. der Name verspricht halt eine Nachfolge. Und
ja, es ist nicht.
Jetzt inzwischen das eigentlich längst alle, dass es das nicht ist.
Ja, und ich wiederhole mich immer wieder.
Ja. Es ist nicht schlechter, es ist teilweise viel besser, aber es hat es sich nicht leicht gemacht, dass die Leute das feststellen.
Also ich finde es ja besser.
Ja, ja. Aber
also auch in der qualitativen Messung. Ich hatte gestern nochmal eine Diskussion, wo jemand sagte, boah ey, 2 Tage Schulung nur für Analytics, ganz schön viel. Wär's nicht einfacher, wenn ich einfach auf Matomo umsteige? Sag ich, ja, vielleicht, aber die entgehen halt so Sachen wie die Interaktionsdauer, die ich schon, wenn man die Zeit nutzt, schon gerade praktisch finde, gerade für Blogposts sich damit zu beschäftigen. Aber ja, das ist zum Beispiel eins, wo man auch in der einfachen Sachen dann schon schnell Sachen zurückbekommt, wenn man Dauer als Metrik mag.
Also es ist auf jeden Fall ein Produkt, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch in Schulungen, Workshops oder sowas. Es ist leicht, Aha-Momente zu erzeugen. Und das muss man auch nutzen, damit die Leute anfangen, das Ding wieder zu lieben. Es ist halt blöd verkauft worden von Anfang an.
Ja. Darum, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Viel GA4 war dabei und jetzt noch kurz unser Abspann. Wenn ihr eine Bewertung habt, wir wollen dieses Jahr noch die 100 Bewertungen auf iTunes schaffen. Es ist nicht mehr viel Zeit, sind nur knappe, ein bisschen über 2 Monate, dann den Link in den Shownotes folgen. Und Facebook-Seite haben wir nicht wirklich, wir können ja nicht abschalten, Markus, oder? Die Facebook-Seite?
Nee, nein, machen wir nicht.
Nicht abschalten?
Nein, machen wir erstmal nicht.
Okay, liked unsere Facebook-Seite auf, wenn wir da selbst posten. Je mehr ihr da liked, desto mehr posten wir. Ansonsten gerne uns auch auf LinkedIn anschreiben oder uns kontakten oder halt Kommentare, Anregungen, Fragen direkt unter das Posting von dieser heutigen Folge.
Genau, das ist ein offenes Kommentarfeld, das kann jeder nutzen, nicht nur der Tom.
Ja, genau, das ist kein Tomfeld, sondern das ist tatsächlich für alle Menschen, die.
Da steht auch noch Kommentare mit K. Also bitte, ihr dürft auch gerne. Egal, mit welchem Buchstaben euer Name anfängt.
Ja, wenn ihr euch ganz viel Mühe geben wollt, hatten wir ja schon mal gerne auch Wortbeiträge in Form von Audiobeiträgen. Das heißt tatsächlich mit Sprache direkt einspielen.
Ja, irgendwann klappt das auch mal.
Wer Bock hat. Oder gibt es da bestimmt Tools für solche Feedback-Tools für Podcasts, oder?
Ja,
gibt für
haben
alles
wir auch schon drüber geredet. Komm, wir haben jetzt ganz lange genug gemacht. Ich guck mal auf die Uhr. Boah, schon über 50
Minuten. Okay, dann macht's gut. Bis dann.
Ciao. Tschüss, wir sind raus.